NDR Info. Forum am Sonntag.
Weihnachten mit Putin, die orthodoxe Kirche in Russland. Eine Sendung von Hermann Krause, ARD-Korrespondent in Moskau.
Die Chram Christa Spasitelja, die Erlöserkathedrale im Herzen Moskaus. Ein riesiger, weißer, monumentaler Bau mit einer gewaltigen goldenen Kuppel, die weit über den Dächern Moskaus sichtbar ist. Mit 103 Metern Höhe gehört die Erlöserkathedrale zu den höchsten orthodoxen Sakralbauten weltweit. Wie kaum ein anderes Gebäude spiegelt sie auch die wechselvolle Geschichte der russischen Orthodoxie wider. 1812 wurde sie errichtet als Zeichen des Sieges über Napoleon. Zar Alexander I. wollte damit den schwer erkämpften und verlustreichen Sieg über die Franzosen würdigen. Zugleich sollte die Kathedrale die Macht des russischen Kaisers demonstrieren. Der Bau von Kirchen war ein Zeichen der Dankbarkeit. Eine jahrhundertelange Tradition spiegelt sich in der Erlöserkathedrale wider. So wurde auch die Kasana-Kathedrale am Roten Platz zu Ehren der Vertreibung der polnisch-litauischen Besatzer 1625 errichtet. Oder die Basilius-Kathedrale zum Gedenken an den Sieg über die wilden Horden. 1883 wurde die Erlöserkathedrale eingeweiht mit der Krönung Alexander III. Kirche und Staat gingen Hand in Hand. Und finanziert wurde der Bau, der damals 15 Millionen Rubel kostete, größtenteils aus dem Staatshaushalt. Doch dann kam 1917 die Revolution, der Bürgerkrieg, die Machtübernahme der Bolschewiki. Der neue Herrscher hieß Josef Stalin. Und seine stählerne, grausame Hand zerstörte Kirchen und Klöster, Tausende, ja sogar Zehntausende Geistliche, Popen, Metropoliten, Pfarrer, Mitarbeiter der Kirche wurden getötet, gefoltert oder nach Sibirien verbannt. An die Stelle der Erlöserkathedrale in Moskau sollte der monumentale Palast der Sowjets errichtet werden. Das alte Zarenreich sollte untergehen, an seine Stelle die neue Sowjetarchitektur treten. Doch das misslang, der Baugrund erwies sich als zu schwach für den Palast der Sowjets. Hinzu kam der Angriff Nazi-Deutschlands. Es ging darum, die Sowjetunion zu verteidigen. Der Plan wurde aufgeschoben und nach dem Tod Stalins völlig fallen gelassen. Stattdessen entstand an der Stelle ein beheiztes Freibad, 13.000 Quadratmeter groß. Wo früher gebetet wurde, wurde jetzt gebadet. Mit der Perestroika kam die Wende. Michail Gorbatschow, der sich selbst als Atheist bezeichnet, gab Kirchen und Klöster zurück. Als erstes war es dann Boris Jelzin, der erkannte, welche Bedeutung die Kirche für das neue, aus den Trümmern der Sowjetunion geborene Russland hat. Bei seiner Amtseinführung war der Patriarch mit dem großen Saal des Kreml, saß in der ersten Reihe. Und man sah Jelzin mit seiner Frau beim Gottesdienst im Fernsehen. Hier segnet im Jahr 1992 Alexei II. Boris Jelzin.
Wir danken Ihnen. Jesus ist auferstanden.
Und der russische Präsident antwortet:
In diesem Jahr erwarten wir eine Stabilisierung der Wirtschaft. Natürlich ist dies alles unseren gemeinsamen Bemühungen zu verdanken. Wir wollen und werden den Geist des Menschen wiederbeleben.
1992 ließ er das Schwimmbad beseitigen. Am 7. Januar 1995, am Tag des orthodoxen Weihnachtsfestes, erfolgte dann die Grundsteinlegung für einen Neubau. Im August 2000 weihte dann Patriarch Alexei II. Die wiederaufgebaute Erlöserkathedrale ein. Sie ist dem ursprünglichen Bau weitgehend nachempfunden. Die Kirche hatte den Stalinismus und die Sowjetzeit überlebt. Alexei II. Im Rückblick:
Ich musste ganz neue Beziehungen zwischen Staat und Kirche aufbauen. Die Kirche war bisher nicht vom Staat getrennt. Der Imperator war das Oberhaupt der Kirche und alle Entscheidungen in Bezug auf die Kirche kamen aus dem Kabinett. Jetzt haben wir ganz neue Beziehungen aufgebaut, wo die Kirche für ihr Handeln selbst verantwortlich ist.
Aber so ganz funktionierte das nicht. Der Plan Alexis ließ sich nicht realisieren. Die Kirche in der Sowjetzeit gedemütigt und misshandelt, brauchte dringend Geld. Und es war der Staat, der half. Unter Boris Jelzin durfte die Kirche an der Ein- und Ausfuhr von Tabakwaren und Alkohol mitverdienen, ein Steuerprivileg, das ihr später aber genommen wurde. Boris Jelzin versuchte, das Verhältnis zum Westen neu aufzubauen, Auch Alexei II. War noch um Verständigung bemüht. So reiste der Patriarch nach Deutschland, nahm in Berlin an einem Gottesdienst teil, fuhr mit dem Zug durch die Bundesrepublik, gab Interviews. Alexei erklärte, er könne sich eine Annäherung der russisch-orthodoxen an die katholische Kirche durchaus vorstellen. Einen Besuch des Papstes in Russland lehnte er allerdings ab. Er glaube, die Katholiken betrieben Proselytismus, also die Abwerbung von Gläubigen. Im Dezember 2008 starb Alexei II. In Peredelkino bei Moskau.
Ich schwöre, als Präsident der Russischen Föderation werde ich die Rechte und Freiheiten der Bürger respektieren und schützen, die Verfassung der Russischen Föderation beachten, die Sicherheit und Ganzheit des Staates verteidigen und dem Volke ehrlich dienen.
Und als Wladimir Putin 2012 zum dritten Mal als Präsident vereidigt wurde, weiß wie selbstverständlich, dass der neue Patriarch Kirill im Kreml anwesend war. Patriarch und Präsident verstanden sich von Anfang an gut. Putin erkannte, das große Russland braucht eine starke Kirche, eine geistige Klammer. Artikel 14, Paragraph 2 der russischen Verfassung schreibt zwar die Trennung zwischen Kirche und Staat vor, aber in der Realität wuchsen gerade in diesen Jahren Kirche und Staat enger zusammen. Der Politologe Dmitri Areschkin:
Putin baut bewusst ein ideokratisches Regime auf. Im Mittelpunkt dieses Regimes stand von Anfang an eine Idee. Darin hat der Patriarch eine zentrale Position. Sein Glanz fällt auf den Präsidenten und umgekehrt. Es wird ein Bild gezeichnet, darin hebt die Kirche, heben die Popen, die Sportler, heben die Showstars Wladimir Putin hoch, und zwar in den Strahlen des Ruhms.
Die Kirche erklärte sich zuständig für die Moral, weitete ihren Einfluss in den Institutionen, vor allen Dingen in den Schulen aus. Aus der atheistischen Sowjetunion wurde ein gläubiges Russland. Aber auch umgekehrt geriet die Kirche in die Fänge des Staates. Semyon Novoprutny, Kolumnist bei der Zeitung Gazeta Ru:
Ich denke, dass es für die orthodoxe Kirche wichtig ist, immer wieder ihre Stellung zu betonen. Der Staat versucht einerseits, die Orthodoxie quasi zu seiner neuen Ideologie zu machen. Andererseits verliert die Kirche so ihre Selbstständigkeit. Die politische und wirtschaftliche Einmischung des Staates in die kirchlichen Angelegenheiten ist meiner Meinung nach präzedenzlos.
So hat der Staat in den letzten 3 Jahren 2 Banken, die die Kirche finanzierten, vor dem finanziellen Kollaps gerettet. Und der Staat räumt der Kirche weitgehende Privilegien ein. An jeder Kerze, die verkauft wird, und das sind in ganz Russland Milliarden, verdient sie mit, an jeder Ikone. Steuern muss sie dabei nicht zahlen. Ebenso nicht auf Grundstücke und Immobilien. Kirche und Kreml wurden in den letzten Jahren immer mehr zu engen Verbündeten. In der erwähnten Erlöserkathedrale im Konzertsaal wurde der 70. Geburtstag des Patriarchen so gefeiert.
Der Präsident der Russischen Föderation zeichnet für seine herausragenden Leistungen im Bereich der geistlichen Entwicklung mit dem Verdienstorden ersten Grades den Patriarchen Moskaus und der Rus, Kirill, aus.
Und Präsident Wladimir Putin:
Ich möchte Ihnen noch einmal zu Ihrem Geburtstag gratulieren, Eure Heiligkeit, zu Ihrem Jubiläum. Alles Gute, viele Jahre wünsche ich Ihnen.
Und in dieser Erlöserkathedrale muss sich jedes Jahr zu Weihnachten die Regierung versammeln. Zum Gottesdienst, Präsident, Regierungschef und auch Minister stehen dann andächtig mit Kerzen in der Hand nebeneinander. Wie der Staat entdeckte die Kirche schnell, dass der Feind im Westen sitzt. Der ehemalige Sprecher des Patriarchen Chaplin wetterte gegen den Europäischen Gerichtshof, dieser versuche, Russland das Prinzip der religiösen Neutralität aufzuzwingen. Dies aber führe zum Chaos. Stalin hatte einst begriffen, dass er nur mit Hilfe der Kirche die heranrückende deutsche Wehrmacht stoppen konnte, indem er zuließ, dass die Priester, die er noch nicht ermordet hatte, die Gläubigen aufrief, das heilige Russland zu verteidigen. Auch Putin weiß um die Macht der Kirche. Den Krieg in Syrien begründete er mit der Niederschlagung des Islamischen Staates, aber auch damit, in Syrien würde die russische Heimat verteidigt. Dass der syrische Präsident Assad Zehntausende hat niederbomben lassen, sein eigenes Volk mordete, davon kein Wort. Und Patriarch Kirill erklärte den Krieg so:
Handlungen, die den Tod bringen, können gerechtfertigt werden. Im Evangelium heißt es, wenn man sein Leben für andere einsetzt, wenn man Menschen, die Gesellschaft, den Staat schützt. Was heute in Syrien passiert, ist die Verteidigung des Vaterlandes. Solange dieser Krieg Verteidigungscharakter hat, ist er gerecht.
Genauso unfehlbar wie der Präsident in seinen Entscheidungen ist auch die russisch-orthodoxe Kirche. Dass sie Zweifel an ihrer Haltung zum Beispiel im Konflikt mit der Ukraine aufkommen lassen könnte, ist ausgeschlossen. Als Friedensstifter, was hier eigentlich ihre Aufgabe wäre, hat sie sich bisher jedenfalls nicht hervorgetan. Der Kirchenexperte Boris Falikow:
Jetzt wurde das 100-jährige Jubiläum der Wiedereinführung des Patriarchenamtes und der Unabhängigkeit der Kirche vom Staat gefeiert. Und das Staatsoberhaupt kam, Putin war da. Die Kirchenführer begreifen nicht, dass sie wieder denselben Fehler begehen, dass der Staat mit dieser Umarmung die Kirche erwürgen kann.
Kirche und Kreml kämpfen gemeinsam gegen westliche Werte, gegen Individualismus und Kritik am Staat. Die Kirche versteht sich als Bastion gegen Einflussnahme von außen. Europa und die USA dürfen das russische Volk nicht verderben, heißt es. Die Kirche als Bollwerk also gegen die bösen Feinde, eine Interdependenz, die nach Meinung von Semyon Novoprutny auf Kosten der Kirche geht.
Wladimir Putin besuchte das Konzil der russischen Kirche, weil er im Wahlkampf ist. Genauso geht er zu Jugendlichen. Wenn es keine neuen Ideen gibt, so muss sich der Zar um alle kümmern. Es bleibt aber klar, dass die Kontakte mit der orthodoxen Kirche von besonderer Bedeutung sind.
Und dann im Februar 2012 passierte etwas Ungeheuerliches. Eine Gruppe junger Mädchen, verkleidet mit Stoffmasken, sprang auf den Altar der Erlöserkathedrale und veranstaltete, wie sie es nannten, ein Punkgebet. Russland war geschockt, die Gläubigen entsetzt, von Teufelswerk war die Rede. Nach eigenen Angaben protestierten die Mitglieder der Gruppe Pussy Riot dagegen, dass Patriarch Kirill Wladimir Putin bei den Präsidentschaftswahlen unterstützte. Zudem gegen das von der Kirche geforderte Abtreibungsverbot und dass der Klerus mit dem Geheimdienst FSB zusammenarbeite, wie sie sagten. Patriarch Kirill verurteilte das Ganze als Blasphemie. Sein damaliger Sprecher Chaplin ging sogar noch weiter.
Natürlich sind viele Gläubige überzeugt, dass es ein Verbrechen ist. Es sind Artikel der Verfassung verletzt worden. Die für die Gläubigen heiligen Symbole sind geschändet worden, darunter auch der Name Gottes, der im Text neben Schimpfwörtern erwähnt wurde. Und die Erlöserkirche ist besudelt worden. Es wurde Zwietracht gesät auf heiligem Boden.
Der Auftritt dauerte nur 41 Sekunden. Die meisten Anwesenden in der Erlöserkathedrale bemerkten nichts. Die Frauen entschuldigten sich später bei den Gläubigen, aber das half nichts. In europäischen Ländern wären sie vermutlich zu einer Ordnungswidrigkeit mit Geldstrafe verurteilt worden, in Russland aber musste ein Exempel statuiert werden. Im August 2012 wurden 3 Mitglieder von Pussy Riot zu 2 Jahren Lagerhaft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte 3 gefordert. In ihrer Verteidigung sagte dann Nadjezhda Talokonikova:
In der Anklage heißt, dass wir seien die Höllenbrot. Ich will aber erklären, dass wir keine Feinde des christlichen Glaubens sind. Des Glaubens, der sich der Wahrheit verpflichtet fühlt und für das Gute und Gerechte eintritt. Unter diesen Umständen werden wir uns deshalb niemals schuldig bekennen.
Es gab einige wenige Stimmen in der russischen Gesellschaft, die sich für Pussy Riot einsetzten. Insgesamt war die Ablehnung eindeutig. Außenminister Sergej Lavrov wies alle Appelle aus dem Ausland nach Straffreiheit zurück. In islamischen Staaten hätte man sie vermutlich geköpft, hieß es in der russischen Presse. Und Präsident Wladimir Putin ergänzte:
Es ist richtig, dass sie festgenommen wurden. Es ist auch richtig, dass das Gericht dieses Urteil getroffen hat. Denn man darf nicht die Grundlagen der Moral und Sittlichkeit sprengen. Man darf das Land nicht zerstören. Was bleibt uns dann? Das ist doch die letzte Festung. Ich denke, dass auch die Frauen von Pussy Riot das irgendwann begreifen und verstehen.
Staat und Justiz hatten sich also auf die Seite der Kirche geschlagen. Als Russland dann die Krim annektierte, revanchierte sich der Patriarch sofort. Kirill sprach wie die Regierung von Wiedervereinigung. Die Folge: die Bestrebungen der orthodoxen Kirche in der Ukraine, selbstständig zu werden und sich von der russisch-orthodoxen Kirche zu lösen, haben im Laufe des politischen Konfliktes zwischen Kiew und Moskau weiter zugenommen. Die Politik trennt also die Gläubigen in Russland und der Ukraine. Dabei hatte die russische Orthodoxie ihre Wurzeln eigentlich in Kiew. Der Kiewer Großfürst Wladimir war begeistert vom Christentum byzantinischer Prägung, nachdem eine Abordnung ihm berichtet hatte, bei dem Gottesdienst in der Hagia Sophia in Konstantinopel wüsste man nicht, ob man im Himmel oder auf der Erde sei. Im Jahre 988 ordnete Wladimir daraufhin eine Massentaufe im Dnieper an. Es begann quasi die Konversion der Kiewer Rus zur Orthodoxie. Seitdem gilt das berühmte Höhlenkloster in Kiew als eine der wichtigsten orthodoxen Städte weltweit. Dort hat die ukrainisch-orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchat ihren Hauptsitz. Mittlerweile aber gibt es auch eine ukrainisch-orthodoxe Kirche Kiewer Patriarchat. Und an deren Spitze steht der ukrainische Patriarch Filaret, der im Januar 89 Jahre alt wird.
Natürlich wollen wir keine Feindschaft mit dem Moskauer Patriarchat. Wir wollen in Ruhe und Frieden mit allen orthodoxen Kirchen leben. Aber um dahin zu kommen, sollte das Moskauer Patriarchat die gegen mich verhängte Strafe, den Kirchenbann, aufheben. Das wäre der erste Schritt zur Versöhnung.
Danach aber sieht es im Moment nicht aus. Der Kirchenbann ist weiter existent und der Streit eskaliert. So liegt dem ukrainischen Parlament, der Rada, ein Gesetzesentwurf vor, das die Rechte der russisch-orthodoxen Kirche in der Ukraine drastisch einschränken soll. Der russische Patriarch Kirill in Moskau ist natürlich strikt dagegen und warnt seit langem vor der Spaltung.
Wir wissen, welche extreme Bedrohung sich über der Ukraine zusammenballt, dem heiligen Zentrum der großen Russ, und welche Instrumente benutzt werden, um das Volk und die Kirche zu spalten.
In den russischen Medien wird ein düsteres Bild über die Ukraine gezeichnet. Die Rede ist von den Faschisten in Kiew. In den ukrainischen Medien hingegen gilt Russland als Feind Nummer eins. Von slawischer Brüderschaft ist längst keine Rede mehr. Russland wird als Aggressorstaat bezeichnet. Deshalb gilt die russische Kirche als Kirche eines Aggressors. So heißt es zumindest in einer Gesetzesvorlage. Filaret, der Patriarch in Kiew, geht sogar noch weiter und meint:
Ohne Kirche, ohne unser Kiewer Patriarchat wäre Putin und seine Armee vollends in der Ukraine, hätte unser Land besetzt. Aber die Kirche hat unser Volk mobilisiert. Unsere Kirche hat damit begonnen, Hilfe zu organisieren. Die Bewegung der Freiwilligen ist so entstanden. Danach hat sie sich ausgeweitet.
Tatsächlich hat der Krieg in der Ostukraine alles verändert. Die Kirchen auf beiden Seiten sind längst Partei. Wenn ukrainische Soldaten an die Front ziehen, um zu kämpfen, dann werden sie öffentlich verabschiedet und auch gesegnet.
Möge sie der Herrgott vor den feindlichen Gewehrkugeln bewahren. Gott befohlen.
Die russisch-orthodoxe Kirche aber unterstützt die Politik Putins, von Versöhnung keine Spur. Die Äußerungen des russischen Patriarchen Kirill bewegen sich auch deshalb in diesem Rahmen.
Liebe Brüder und Schwestern, ich richte mich an alle Völker der historischen Russ. In den südlichen Regionen der Heiligen Russ ist ein Bruderkrieg aufgeflammt. Was geschieht heute in Donetsk oder Lugansk? Tote und Verletzte. Nur der Teufel kann sich über das alles freuen. Natürlich kann die russische orthodoxe Kirche unser heiliges Volk nicht nach politischen oder nationalen Kriterien teilen.
Zurück nach Russland. Die Kirche ist reich, besonders was Grundstücke und Immobilien betrifft. 80% der befragten Russen bezeichnen sich mittlerweile als orthodox. In nur wenigen Jahren ist die Kirche wieder auferstanden, prachtvoll, mächtig und verändert. Reformbewegungen gibt es kaum. Eine Debatte über die Frage, ob nicht auch Frauen als Priester zugelassen werden könnten, findet nicht statt. Etikette hingegen sind wichtig. Ohne Kopfbedeckung darf eine Frau nicht das Gotteshaus betreten. In manchen Kirchen, besonders in der Provinz oder auch in Klöstern, dürfen Frauen keine Hosen tragen. Ansonsten bekommen sie am Eingang eine Art Wickelrock zugewiesen. Männer hingegen müssen sofort ihre Kopfbedeckung abnehmen. Jahrhundertelange Überlieferungen werden nicht in Frage gestellt. Nach wie vor werden Ikonen geküsst, nach wie vor fallen bei bestimmten Teilen der Liturgie die Gläubigen auf die Knie. Weihrauch, Kerzen, Gesänge, der Prunk der Orthodoxie verzaubert. Prächtige alte Ikonen an den Wänden, ein aufwendiger Gottesdienst, Wandmalereien, die einen vor Ehrfurcht verstummen lassen. Das Wichtigste, das Jesusgebet. Gospodi pamiluj, Herr, erbarme dich. Die Historikerin Larissa Alexandrovna.
Unser Gottesdienst dauert 1,5, manchmal sogar 2 Stunden. In unseren Kirchen ist es nicht üblich zu sitzen. Das ist schwer. Bei uns bedeutet das, dass wir als Sünder vor Gott stehen müssen.
Die Mystik, das Geheimnisvolle der Orthodoxie, das Heilige ist für viele so faszinierend, dass die Gläubigen viele Anstrengungen in Kauf nehmen. Und auch jetzt noch finden sich Menschen, die freiwillig und ohne Lohn auf Baugerüste klettern, Steine schleppen und Mörtel mischen, um Kirchen zu renovieren. Die Künstlerin Alla Zerkova baut zum Beispiel mit anderen eine Kirche in der Nähe von Wolgograd auf. Alla, Mutter zweier Töchter, wohnt allerdings in Moskau. Die Reise von 750 Kilometern mit dem Auto in die Stadt Uryupinsk nimmt sie mehrmals im Jahr in Kauf.
Das ist die Kirche des Erzengel Michael. Es ist doch sehr schade, wenn solch ein architektonisches Meisterwerk verfällt. Am 1. November wurde der Tag des Erzengels gefeiert. Und da kamen die Leute aus der Umgebung und haben gebetet. Im Kerzenlicht in den Ruinen. Jetzt müssen wir Glocken besorgen, damit wieder Glockengeläut zu hören ist.
Erstmals erwähnt wurde die Kirche, die auf freiem Feld inmitten wunderschöner Natur steht, 1724. Mehrmals wurde sie zerstört und wieder aufgebaut und dann in der Stalinzeit als Lager verwendet. In den 60er Jahren unter Khrushchev verfiel sie vollends. Vor 3 Jahren entstand dann der Plan, sie wieder zu rekonstruieren.
Das hängt alles natürlich von den Finanzen ab. Wir brauchen Baumaterial, Farben und so weiter. Einer besorgt Zement, der nächste Holzbalken. Aus den Dörfern bringen die Leute etwas mit. Alle helfen. Ich als Vorsitzende der Künstlervereinigung sorge dafür, dass die Ikonen und Wandmalereien wieder so hergestellt werden, wie sie im Original waren.
Also auch dieses Russland. Zudem gibt es immer mehr Priester, die sich um ihre Gemeinden kümmern, die versuchen, karitativ tätig zu sein und sich von der Politik zu distanzieren. Auch bei vielen Gläubigen spielt Politik keine Rolle. Sie suchen in den Kirchen etwas anderes.
Die Leute gehen in die Kirche, wenn ihnen etwas Schlimmes passiert ist. Es ist die letzte Instanz, da es bei uns mit der medizinischen Hilfe nicht so gut aussieht. Mir gefällt am meisten der Chor und natürlich die Kerzen, die Ikonen, der Weihrauch. Am Wochenende kommen viele junge Familien mit ihren Kindern.
Es gibt große Unterschiede zwischen der russisch-orthodoxen und den westlichen Kirchen. Aber während sich in Europa die Kirchen leeren, füllen sie sich wieder in Russland. An den großen Feiertagen, wie Ostern oder Weihnachten, quellen die Gotteshäuser sogar über. Aber auch ansonsten, zum Beispiel an Sonntagen, herrscht drangvolle Enge. Die Historikerin Larissa.
Russland hat so viele Erschütterungen erlebt. Der Erste Weltkrieg, die Revolution, die Repressionen der Stalinzeit, dann der Zweite Weltkrieg, der Zerfall der Sowjetunion. Kein Staat in der Welt hat so gelitten wie Russland. Und noch immer ist es schwierig. Aber das ist unser Leben. Und mit allen Kräften muss man nun daran arbeiten, dass dieses Leben besser wird. Und da kann die Religion sehr helfen.
Die russisch-orthodoxe Kirche ist also wieder da, hat ihren festen Platz an der Seite des Kreml und in der Gesellschaft. Der Patriarch unterstützt die Regierung mit seiner Kritik am Feminismus, mit dem Bekenntnis zum traditionellen Familienbild. Ein Frauenleben soll sich auf Haus und Herd beschränken. Frauen sollen Kinder bekommen und so das Bevölkerungswachstum endlich anregen. Die Legalisierung der Homo-Ehe in Europa oder den USA deutete Kirill kürzlich als Zeichen des bevorstehenden Weltuntergangs. Das heilige Russland werde so ein Gesetz niemals verabschieden, sagte der Patriarch. Mit diesen Auffassungen trifft er dabei auf fruchtbaren Boden. Der überwiegende Teil der Bevölkerung stimmt dem Patriarchen zu. Und so wie er sich 2012 für den Kandidaten Wladimir Putin aussprach, unterstützt Patriarch Kirill auch bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen den jetzigen amtierenden Präsidenten. Wladimir Putin, eine Wahl, die Kreml und Kirche näher zusammenbringt.
Weihnachten mit Putin, die orthodoxe Kirche in Russland. Sie hörten eine Sendung von Hermann Krause. Sie finden diesen Beitrag in der Mediathek über ndr.de/info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.